Ich lese den Bibeltext. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gut aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dafür wohl verdient? Denn das machen auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, ich ergänze, und Schwestern, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben. Wir wissen, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben. Und das ist ja auch biblisch, es ist in der Bibel zu finden. Jesus zitiert hier etwas, was in der Bibel zu finden ist, nämlich in Levitikus, also 3. Mose 19, Vers 33. Dort steht in den Geboten, die Gott gegeben hat, du sollst deinen Nächsten lieben. Viele Christen denken ja, Jesus wäre der Erste, der diesen Vers erfunden hat. Das stimmt aber nicht. Es steht im Gesetz. Es steht im Gesetz, Mose, schon drin, Levitikus 19, ab Vers 33. Übrigens direkt daneben, dass dort steht, du sollst den Fremden in deinem eigenen Land lieben. Aber das ist nur so eine Randnotiz. Dort steht, du sollst deinen Nächsten lieben. Und Jesus fängt hier diese Passage an mit, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben. Er geht also auf das ein, was die Juden kennen. Und deinen Feind hassen. So lautet der ganze Vers. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Und ich frage mich, wer hat das denen erzählt? Du sollst deinen Nächsten lieben, 3. Mose 19,33. Wem fällt eine Stelle in der Bibel ein, wo steht, und du sollst deinen Feind hassen? Es gibt sie nicht. Und trotzdem erzählt Jesus hier ja keinen Quatsch, was die Leute gehört haben, sondern das ist ja tatsächlich das, was die Leute gehört haben. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, von wem und warum? Warum hören Leute zu der Zeit Jesu, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen? Warum hören wir heute, du sollst zwar deinen Nächsten lieben, die, mit denen du gut kannst, aber die, die fremd sind, die anders sind, die nicht zu dir gehören, die sollst du hassen? Woher kommt das? Nun, es kommt von denen, die Oberhoheit darüber haben, wie die Bibel ausgelegt wird, die damalige Schrift ausgelegt wird. Es kommt von den Pharisäern und von den Schriftgelehrten und Jesus sagt das ganz am Anfang der Bergpredigt auch, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Dort nimmt er eindeutig Bezug darauf. Es sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die den Menschen sagen, du sollst deinen Nächsten lieben, nehmen ein gutes biblisches Prinzip auf und deinen Feind hassen. Wie kommen Sie auf diese Idee? Ich versuche das ja immer nachzuvollziehen, wenn Menschen auf Ideen kommen. Wie kommen Sie auf diese Idee? Nun, Sie kommen auf die Idee, weil Sie daran glauben, dass Israel das auserwählte Volk ist. Was wir übrigens auch glauben. Dass Israel das auserwählte Volk ist. Dass nur Sie Gottes Zugang haben. Und dass alles dafür getan werden muss, damit diese Heiligkeit Gottes geschützt wird. Dieses Gott, bei dem darf nichts anderes dazu kommen. Wir müssen uns an alles halten, was Gott von uns möchte, damit wir weiterhin sein auserwähltes Volk bleiben. Sie haben also ein total gutes Anliegen. Sie wollen Gott gefallen. Und sie wollen den Menschen dabei helfen, auch Gott zu gefallen. Und ich denke, hey, das ist auch mein Job als Pastor. Ich soll dabei helfen, dass Menschen Jesus kennenlernen, Gott kennenlernen und dass sie ein Leben leben, was dem entspricht. Nun ist es so, dass sie wirklich alles tun, damit Gott, ja, geehrt wird. Und wenn man versucht, mit Druck und mit Zwang alles zu tun, um etwas zu erreichen, dann treibt das manchmal ganz schöne Blüten. Dann baut man nämlich Schranken, die noch weiter sind als das eigentliche Gebot selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Es gab zu der damaligen Zeit eine Sekte, die Essener, das waren die Frömmsten der Frommen. Sie haben gesagt, wir tun alles mit unserem Leben, um Gott zu gefallen, um die Heiligkeit Gottes aufrechtzuerhalten in dieser sündlosen Welt. Und eine ihrer Regeln lautete: Liebe deinen Nächsten und lebe ewigen Hass gegen alle Männer und Frauen des Verderbens. Noch einmal, das waren die Frömmsten der Frömmsten, die, die gesagt haben, man muss alles, was Gott sagt, wörtlich verstehen, wörtlich nehmen und uns an alle Regeln halten. Und damit wir das schützen, damit das wirklich so ist, heißt das, dass alle anderen dem Verderben sind. Und so müssen wir ihnen auch begegnen, um das zu schützen. Wir können da viel drüber schimpfen, aber ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, wenn mir etwas wirklich wichtig ist, wenn ich etwas wirklich ernsthaft tun möchte, dann stehe auch ich immer wieder Gefahr, in dieser Verblendung zu stehen. In dieser Verblendung, dass das, was ich glaube und das, was ich denke, das einzig Richtige sein kann und sein muss, und ich tue alles, um das zu verteidigen. Wir können über die frommen Religiösen der damaligen Zeit und auch der heutigen Zeit schimpfen, aber im Grunde genommen sind wir mit unseren eigenen Themen selbst so. Ich kenne das, dass wenn Menschen mit guten Argumenten gegen meine Thesen zu mir kommen, ich als erstes in der Verteidigungshaltung bin und sage, nee. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich weiß nicht, ob ich nicht selbst vielleicht manchmal in diese Falle tappe, dass gute Gebote Gottes verkehrt werden, in das Gegenteil, weil mein Herz so stur ist. Trotzdem bleibt es halt nicht wahr. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Es ist damals nicht wahr und es ist heute nicht wahr. Und deswegen sagt Jesus, ich aber sage euch. Und Jesus nimmt hier seine ganze göttliche Autorität. Er ist der Sohn Gottes, er spricht Wahrheit, er ist die Wahrheit. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er nimmt seine ganze Autorität und sagt, Leute, ich aber sage euch, in Klammern, göttlicher Wille. Und das darf nur Jesus sagen, das darf kein Mensch sagen, aber Jesus darf es sagen, ich aber sage euch, das ist der göttliche Wille. Liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Jesus stellt in seiner ganzen königlichen, messianischen Vollmacht dieses Gesetz klar. Er setzt einen Maßstab. Er spricht für die Gerechtigkeit Gottes und den Menschen untereinander. Es ist die bessere Gerechtigkeit als die Pharisäer. Und das, wessen sich er sich hier bedient, ist ein gutes rhetorisches Mittel. Man nennt die Reductio ad absurdum, damit ihr es mal gehört habt. Reductio ad absurdum. Was meint das? Ich nehme ein Argument des Gegners und führe es, den unwahrscheinlichsten Fall, den es erreichen könnte, den nehme ich, um zu beweisen, dass das Schwachsinn ist, was der andere da erzählt. Wir erleben das auch in unseren Debatten, dass zum Beispiel ein typische Reductio ad absurdum ist das, wenn Männer sich als Frauen definieren, dass sie dann in die Umkleiden von Frauen kommen oder ins Frauengefängnis als Männer und da dann dafür sorgen, dass... Das ist ein typisches Reductio ad absurdum. Man nimmt den unwahrscheinlichsten Fall, der natürlich möglich ist, also das gar nichts dagegen. Man nimmt den unwahrscheinlichsten Fall, aber führt ihn sozusagen, das zeigt, das, was du da sagst, das hat ganz große und böse Konsequenzen. Das erlebe ich auch im christlichen Bereich. Wenn du dies und das nicht glaubst, dann stellst du ja die ganze Bibel in Frage. Das ist ein Reductio ad absurdum. Man sagt nur, weil eine ganz kleine Sache am Ende nicht in die Logik passt, passt auf einmal alles nicht. Also ist dein Argument hinfällig. Und Jesus macht das hier auch, aber er macht es nicht, um den Menschen zu zeigen, dass das falsch ist, sondern im Gegenteil. Er sagt, wir müssen das Absurdum denken, weil nur das der Größe Gottes entspricht. Denn das größte Absurdum Gottes ist, dass seine Gerechtigkeit und seine Güte und seine Liebe so groß ist, das ist so absurd, dass wir es gar nicht verstehen können. Und weil das so ist, liebet eure Feinde. Er hätte ja auch hier sagen können, ich aber sage euch, liebet euren Nächsten. Und übrigens, der Nächste, das ist dein Nachbar, das ist der, das ist der, das ist der. Nein, er nimmt dieses Ad absurdum, das weit entfernteste umzuzeigen, mit liebet eure Feinde ist wirklich jeder gemeint. Jeder und jede. Selbst die Feinde, selbst der am weitesten entfernteste Mensch von mir ist damit gemeint, diesen Menschen soll ich lieben. Weil er hat ja schon im Kopf, die Leute werden fragen, wenn es heißt, liebe deinen Nächsten, ja, wer ist denn mein Nächster? Gibt es da keinen, naja, der neben mir sitzt, den ich gerne mag, ist mein Nächster wirklich der andere? Und wir kennen die Geschichte, irgendwann wird Jesus das natürlich gefragt. Und ich liebe ja Jesu Konsistenz, der ist ja so konsistent in dem, was er tut und in dem, was er spricht. Und dann erklärt er den Menschen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und sagt damit, jeder Mensch, egal wie weit entfernt, egal wie anders, ist dein Nächster. Er zeigt damit, dass der Nächste A, immer das Potenzial hat, dein Feind zu sein und B, dein Feind immer das Potenzial hat, dein Nächster zu sein. Menschen, die dir sehr nahe stehen, können dich sehr verletzen und zu deinem Feind werden. Und Menschen, mit denen du gar nichts anfangen kannst, können dein Nächster werden, weil du ihnen begegnest mit der Liebe Gottes. Und allen sollst du mit Liebe begegnen und du sollst für sie beten. Und er fährt fort, so, und ich setze in Klammer dazu, und nicht anders, erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Elisa hat gesagt, die Bergpredigt ist herausfordernd. Und Jesus sagt hier, wenn ihr wollt, dass ihr als Kinder Gottes erkannt werdet, dann handelt so und nicht anders. Und dann kommt eine Begründung, die ja ein bisschen merkwürdig ist. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wir sind hier wieder in dem, was ich über die Güte Gottes gepredigt habe. Gott ist allen Menschen gnädig. Auch wenn ich mir manchmal wünschen würde, dass über einer anderen Person ein Gewitter aufgeht, der Blitz kommt und ihn erschlägt, weil ich gerade so ärgerlich mit ihm bin. Es wird nicht passieren. Gott lässt es regnen. Gott, was meint das im biblischen Kontext? Gott gibt allen Menschen die Lebensgrundlage, ein lebenswertes Leben zu leben, egal ob sie gut oder böse sind. Das ist Gottes Wesen. Jeder und jede von uns ist, egal wie gut oder wie böse, in der Gnade Gottes, in dem Sinne, dass er jeden von uns liebt und dass er jedem das zum Leben gibt, was er benötigt. Das ist Gnade Gottes, die allen Menschen gilt. Und die wir auch nicht zurückdrehen sollten. Wenn wir Kinder unseres Vaters im Himmel sind, wenn wir unsere Feinde lieben sollen, dann ist es unsere Aufgabe, diesen Standard der Gnade Gottes auch in unserem Leben umzusetzen. Gott ist allen Menschen gnädig und er gesteht ihnen Leben zu, auch wenn sie böse sind. Das ist Gnade Gottes und das ist unverdiente Gnade Gottes. Und ebenso uns, wir sollten Menschen ihr Leben zugestehen. Wir sollten ihnen nichts Böses wünschen, sondern sie sind wertvolle Geschöpfe unseres Schöpfers, egal wie gut oder wie böse. Jesus geht dann nochmal aufs Konkrete ein und sagt, jetzt denkt das mal durch, also so höre ich Jesus, ne? Jetzt denkt das mal durch. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr wohl dafür verdient? Denn das machen auch die Zöllner. Jesus macht hier sehr deutlich, dass Liebe und das andere Menschen lieben kein Tauschakt ist. Es ist keine Ware, die wir untereinander austauschen. Liebe ist nichts, wo wir eine Ware geben und etwas anderes dafür zurückbekommen. Es ist auch nichts, was sich aufrechnen lässt. Wir können nicht sagen, so viel hast du mich geliebt, dann liebe ich dich so viel zurück. Wie auch immer wir das messen wollen. Und er sagt auch, guckt doch nicht nur auf die, die ihr sowieso immer schon seht. Heutzutage nennt man das Bubble. Das ist der Fachbegriff dafür, für die Menschen, für den Gesellschaft, in der man steckt, mit den Menschen, mit denen man sich so umgibt. Und die Social Media, die machen das gut, weil die haben einen schönen Algorithmus, also ein Programm im Hintergrund laufen, die bedienen das. Das heißt, je mehr Bilder ich sehe das bei meinem Instagram, je mehr Bilder ich über Rennrad schaue, desto mehr wird mein Feed, also das, was mir gezeigt wird, mit Rennrad vollgespammt. Da kommt immer mehr Rennrad, 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 Rennrad. Bei Amazon zum Beispiel, die haben das noch nicht so gut drauf. Da habe ich zum Beispiel gerade einen Fernseher gekauft und dann kriege ich 8 Vorschläge für, kaufe diesen Fernseher. Und ich sage, ich habe doch gerade einen gekauft. Aber das ist das gleiche Prinzip. Und so läuft das mit der Bubble. Wenn ich nur christlichen Inhalt konsumiere von liberalen Theologen, kriege ich noch mehr liberale Theologen. Wenn ich nur Inhalt konsumiere von konservativen Theologen, kriege ich nur mehr konservative Theologen. Wenn ich, ihr wisst, wie das, ich glaube, ich habe das Prinzip ausreichend erklärt. Und das, was das mit uns macht, ist, dass wir denken, die Welt funktioniert so und alle sind so. Und dann lieben wir das auch. Und dann beschäftigen wir uns nur mit den Gedanken. Und dann irgendwann kommt dann einer von der anderen Bubble rüber und sagt, das kann man aber noch anders denken. Aber wir sind so in unserem Denken drin, in dem, was wir lieben, dass wir das überhaupt nicht zulassen. Und dann gibt es einen drauf und dann gehen die Diskussionen los und dann geht es weiter. Und Jesus sagt, wenn wir nur die lieben, die in unserer Bubble sind, wenn wir nur uns mit dem beschäftigen, was in unserer Bubble ist, dann laufen wir fehl. Denn das machen alle Leute und das sehe ich ja auch heute, das machen tatsächlich alle Leute. Es geht genau darum, die eigene Bubble zu überwinden. Nicht nur die Menschen zu lieben, die mit mir übereinstimmen, nicht nur die Menschen zu lieben, mit denen ich gut kann, sondern gerade die zu lieben, die in einer anderen Bubble groß geworden sind, die einen anderen Hintergrund haben, die einen anderen Lebensentwurf haben, die ein anderes theologisches Verständnis haben, die gerade nicht in meiner Bubble sind. Denn das machen alle Menschen, die lieben, die in ihrer Bubble sind. Aber unser Auftrag ist, alle Menschen zu lieben, selbst die Feinde. Jesus gibt noch einen zweiten Gedanken dazu, den ich erklären muss. Wir denken, das ist der gleiche Gedanke, aber er ist noch ein bisschen anders, weil er weitgehender ist. Ein Vers weiter sagt er, und wenn ihr nur zu euren Brüdern und Schwestern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Kann man denken, selber Gedankengang. Aber Jesus geht hier noch tiefer und dafür müssen wir die Kultur der damaligen Zeit verstehen. Wörtlich steht hier, und wenn ihr nur eure Brüder begrüßt oder freundlich grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Jetzt ist die Grußkultur bei uns ja, ich sag mal, mäßig. Wir schütteln uns noch die Hand, was übrigens auch daher kommt, dass man sich die Hand zeigt und keine Waffe in der Hand hat. Daher kommt unser Handschütteln, nur damit ihr wisst, woher das kommt. Ich komme aus Norddeutschland, da sagt man Moin. Und Moin Moin ist zu viel geschnackt. Also wir haben es nicht so mit Begrüßungszeremonien, aber zur damaligen Zeit war die Begrüßung zwischen zwei Menschen tatsächlich eine gewichtige Zeremonie, und zwar jede Begrüßung. Begrüßung geschah durch, Achtung, Umarmung, Kuss, Reichen der Hand, unter Umständen auch verbale Äußerung des Lobens des Nächsten, was für ein großartiger Mensch er ist, und vor allem der Grußformel, Shalom, Gott sei mit dir. Und der andere hat dann gesagt, Shalom, Gott auch mit dir. So haben sich die Menschen damals begrüßt, wenn sie sich gegenseitig Ehrerbietung zeigen wollten. Wenn sie gesagt haben, du bist mir ein wichtiger Mensch. Du bist mir ein Mensch, dem ich Ehrerweisung tue. Deswegen sagt zum Beispiel auch im Johannesbrief Johannes, grüßt mir die Irrlehrer nicht. Das ist mehr als nur, sagt ihr nicht Hallo und begegnet ihn nicht, sondern das meint genau das, gibt ihnen keine Ehre. Und über einen Rabbi wurde gesagt, es war schwer, nicht von ihm gegrüßt zu werden. Weil er einfach die Menschen so sehr liebte. Und es war wichtig, wer und wen man zuerst grüßte in einem Raum, weil dieser die meiste Ehrerbietung bekam. Was sagt Jesus also in diesem Vers? Er sagt, begrüßt eure Feinde. Er sagt, gebt ihnen die erste Ehre. Und zwar nicht einfach nur so moin, sondern das volle Programm. Obwohl sie Feinde von euch sind, liebt sie so sehr, dass sie die Ehre bekommen, obwohl ihr nichts mit ihnen zu tun habt. Seid nicht nur zu euren Brüdern so freundlich, sondern auch zu euren Feinden. Ehrt sie. Ehrt eure Feinde. Aus der Feindesliebe heraus den Widerwärtigen und Widersacher zu grüßen, das ist die Unterscheidung zwischen Gotteskindern und Nicht-Gotteskindern. Und sie ist direkt verankert in dem, was Gott tut. Denn was wird über Gott gesagt? Er hat uns zuerst geliebt, auf das wir lieben können. Wir sollen unsere Feinde zuerst lieben, auf das unsere Beziehung so hergestellt wird, dass sie hoffentlich auch irgendwann wieder uns lieben können. Jesus kommt hier zu einem Abschluss und er sagt, deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich finde diesen Wortgebrauch Jesu an dieser Stelle etwas überraschend, weil eigentlich müsste er sagen, deshalb sollt ihr lieben, so wie der Vater euch liebt. Aber das tut er nicht und er tut es ganz bewusst nicht. Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn ich mit Menschen über die Gottesliebe rede, dann kommt häufig der Einwand, ja, aber Gott ist ja auch gerecht. Als ob Liebe und Gerechtigkeit zwei unterschiedliche Dinge wären. Ja, wir sollen die Menschen lieben, aber sie müssen ja auch über die Heiligkeit und die Wahrheit Gottes hören. Als ob das zwei unterschiedliche Dinge wären. Oder als ob das eine das andere größer oder kleiner machen würde. Jesus spricht hier ganz klar, dass die Feindesliebe im Grunde genommen erstmal nicht in Gottes Liebe zu den Menschen begründet ist, das sicherlich auch, das sagt er an anderer Stelle, aber an dieser Stelle spricht Jesus von Teleios, ist das griechische Wort, und das ist die Vollkommenheit. Wir finden dieses Wort natürlich auf Hebräisch, auch im Alten Testament, und dort wird es immer benutzt, wenn es um die vollkommene Heiligkeit Gottes ging. Um die vollkommene Heiligkeit, dass das, was Gott ist, in sich Konsistenz und wahr ist. Jesus sagt hier also im Matthäus-Evangelium, er sagt, die Feindesliebe entspricht Gottes Wesen. Und seiner Heiligkeit. Und es ist Gottes Wunsch, dass wir Gottes Wesen und seiner Heiligkeit entsprechen. Und deswegen sollen wir die Feinde lieben. Nicht, weil wir irgendein Gefühl der Gottesliebe in uns haben, sondern weil der heilige Gott, der die Welt geschaffen hat, der jeden Menschen geschaffen hat, der jeden Menschen liebt, egal ob gut oder böse, der jeden Menschen versorgt mit dem Nötigsten, egal ob gut oder böse, heilig ist, weil das sein heiliges Wesen ist und weil das heilige Gnade ist. Es hat also mit Liebe und Gerechtigkeit und Wahrheit gleichzeitig zu tun, weil genau Gott so ist, alles drei. Und das können wir nicht gegeneinander ausspielen. Nächstenliebe sollen wir nicht nur leben, weil Gott Liebe ist, sondern auch, weil er vollkommen gerecht und wahr ist. Weil sein Handeln gegenüber seinen Feinden dasselbe sein soll, wie wir gegenüber unseren Feinden handeln. Und was sagt Paulus über uns, über dich und mich? Die, die wir einst Feinde Gottes waren, sind jetzt gerecht gesprochen durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und er möchte, dass wir dasselbe über unsere Feinde sagen. Die, die uns einst Feinde waren, sind gerecht gesprochen durch unsere Liebe zu ihnen. Deswegen ist die Nächstenliebe gegründet in Gottes Wesen und seiner Heiligkeit. Was kann das bedeuten? Zwei ganz praktische Beispiele aus meinem Leben. Ich war gestern auf dem Sommerlager nachtreffen. Mein Sohn war im Sommer auf einem Sommerlager der Gemeinde Mannheim. Riesiges Lager, 240 Kinder. Und gestern war das Nachtreffen. Und auf diesem Sommerlager war jemand, mit dem ich mich echt in den Haaren hatte. Vor ein paar Jahren, 5 Jahre ist es her. Und ich wusste, dass diese Person da ist. Es waren viele Verletzungen zwischen uns. Es war viel Ungeklärtes, auch immer noch. Wir haben zwischendurch mal über Social Media geschrieben. Das ging ganz neutral vonstatten. Aber ich wusste, diese Person ist da. Und ich wusste, das wird komisch. Das wird merkwürdig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn zwischen euch und jemandem etwas steht und ihr kommt da hin und ihr denkt, oh, das könnte ja ziemlich merkwürdig werden. Ducke ich mich weg, renne ich weg, versuche ich dem irgendwie aus dem Weg zu gehen. Ah, der sitzt im rechten Flügel, ich setze mich in den linken Flügel. Mal schauen, was passiert. Und ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das ist jetzt eine Erfolgsgeschichte. Wir haben uns getroffen und wir haben uns umarmt. Einfach so. Und wir haben Hallo gesagt und wir haben uns unterhalten über, wie geht's dir, was ist los, wir haben uns lang nicht mehr gesehen, wir haben gesagt, ist alles okay zwischen uns, wir haben uns gegenseitig gesegnet und ich bin aus dem Sola gegangen und habe gedacht, so muss es sein. Das ist, wenn was passiert, wenn man aufeinander zugeht, wenn man sich gegenseitig segnen kann, auch wenn man denkt, es ist schwierig. Eine zweite Geschichte, die noch nicht so weit ist, die aber heute hoffentlich zur Erfüllung bekommt. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich lange Fußballtrainer gewesen. Eine meiner Spielerinnen sitzt hier auch, ich nenne keine Namen. Ich bin lange Fußballtrainer geworden und das hat ein sehr unglückliches Ende genommen. Es gab Streit im Fußballclub, viele Personen waren beteiligt und ich habe diese Arbeit, das wisst ihr, ich habe auch häufiger davon erzählt, super gern gemacht und die Frauen, ich habe sie echt, nicht sexuell verstehen, geliebt. Ja? Und dann gab es Streit im Verein und erst hat mich das Ganze nicht betroffen und irgendwann kam aber der Zeitpunkt, wo der Vorstand und besonders eine Person echt Stimmung gegen mich gemacht hat, so habe ich es wahrgenommen einfach, ja, und auch viele Unwahrheiten gesagt hat, was dazu geführt hat, dass ich mitten in der Saison aufhören musste, diese Frauen zu trainieren und mit ihnen unterwegs zu sein. Ich bin mittlerweile in einem anderen Frauenverein und guess what, was heute passiert? Unsere Vereine spielen gegeneinander. Und guess what? Wer ist Trainer meiner Mannschaft geworden? Genau die Person, wo ich echt einen Brass drauf hatte, muss ich sagen. Was werde ich heute tun? Und da wird es konkret. Liebet eure Feinde. Klar, Feinde, wir haben keine richtigen Feinde mehr. Hier stehen keine Armeen gegeneinander. Und trotzdem merke ich, dass in meinem Herzen da Unfrieden lange war. Was werde ich heute tun? Ich kann euch sagen, was ich mir vorgenommen habe. Ich werde heute als erstes den Weg zum Trainer der gegnerischen Mannschaft suchen, werde ihm die Hand reichen, werde ihn begrüßen, werde ihn innerlich segnen, alles andere wäre vielleicht ein bisschen spooky, werde ihn innerlich segnen und mich dann freuen, dass ich als Kind Gottes das erleben darf. Was danach passiert, weiß ich nicht. Aber da wird es konkret. Da wird es konkret in unserem Leben, wir haben natürlich keine Feinde in dem Sinne mehr, aber wir haben vielleicht Menschen, an die wir denken, ob das der Chef ist, ob das der Lehrer ist, ob das Freunde sind, ob das Familienmitglieder sind, wo Unfrieden ist, die unsere Feinde sind, wo unser Herz sagt, das sind deine Feinde. Jesus fordert uns auf, liebet eure Feinde und ich interpretiere das jetzt mal, umarmt sie. In der Liebe und in der Gerechtigkeit Gottes. Und ich glaube, dass das diese Welt verändern wird. Warum ich das glaube? Weil Jesus das versprochen hat. Ganz einfach. Das wird diese Welt verändern, wenn die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes in uns lebt, dann wird sie Raum gewinnen in der Liebe für diese Welt und auch in der Liebe für unsere Feinde. Liebet eure Feinde. So sagt es Jesus Christus, und hasst nicht die, die nicht in eurer Bubble sind. Amen.